Liebe Hörerinnen und Hörer, stellt euch einfach mal so ein Feuerwerk vor. Da sind ja ganz viele Farben, Explosionen und Reize. Ja, und so ähnlich passiert das in unserem Körper. Jede Sekunde und sogar millionenfach. Unser Gehirn, das schickt Nachrichten durch das Nervensystem, um mit dem Körper zu kommunizieren. Und diese Nachrichten sind elektrische Signale. Die werden von Nervenzelle zu Nervenzelle geleitet. Und so sendet unser Gehirn Botschaften an Muskeln, Organe und Körperteile. Und umgekehrt empfängt das Gehirn auch wiederum die Informationen von diesen Körperpartien selber. Wenn diese Nervenzellen aber durcheinander geraten, wir kennen es vielleicht aus dem Alltag, vielleicht ist man mal verwirrt, dann gerät man durcheinander und das kann auch Nervenzellen passieren, dann senden sie zu viele Signale und das ist nicht gut. Dann ist nämlich unser Körper verwirrt oder sogar überfordert mit all diesen ganzen Befehlen. Und was passieren kann, sind unkontrollierte Reaktionen. Dann steht ab und zu auch die Diagnose da, Epilepsie. Ich selbst kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte selber auch mal einen epileptischen Anfall und weiß, wie das einerseits für einen persönlich belastend ist, aber andererseits auch für Angehörige, die es miterleben. Und jetzt gibt es Leute in Deutschland, einige Hunderttausende, die mit der Krankheit Epilepsie leben müssen, jeden Tag. Wie kann man diesen Patientinnen und Patienten und ihren Angehörigen also den Alltag erleichtern? Dieser Fragestellung geht Präzisis nach und ich spreche jetzt gleich mit Alisa Öhrström von Präzisis. Sie leitet dort das Produktmanagement sowie Marketing und PR und sie wird uns eine Lösung vorstellen, für die das Startup Präzisis den zweiten Platz beim Healthy Award 2024 von Techniker Krankenkasse und Handelsblatt belegt hat. Hallo Alisa, grüß dich.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Themen im Tiefenrausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
Alisa, ich habe dieses Bild von einem Feuerwerk aufgemacht. Epilepsie ist ja eine komplexe neurologische Krankheit. Was macht es so schwer, diese Krankheit überhaupt zu behandeln?
Ja, ich glaube, am Ende des Tages, wie du schon gesagt hast, ist das Gehirn so komplex, damit halt auch eben auch so anfällig teilweise, damit unterschiedlichste, ich sag mal, Fehlbauten oder falsche Verlinkungen eben zu Epilepsie führen kann, unter anderem zu Epilepsie führen können. Und genau das macht es eben so schwer greifbar und auch so super individuell, weil bei jedem ist es anders, bei jedem liegt es an einer anderen Stelle, bei manchen kann man gar keine Stellen ausmachen, bei anderen helfen Medikamenten, bei den nächsten wieder nicht. Also dadurch super komplex und auch super individuell.
Euer Startup konzentriert sich sehr, sehr stark auf Epilepsie. Was sind so typische Muster, wenn du es runterbrechen müsstest, für Epilepsie, damit wir sozusagen so ein Wissensfundament haben?
Genau, also es gibt einmal generalisierte Epilepsien und einmal fokale Epilepsien. Fokale Epilepsien zeichnen sich eben dadurch aus, dass diese Patienten immer wieder ein gleiches Muster zeigen. Zum Beispiel bewegen sie immer wieder die linke Hand oder sie fühlen etwas an der rechten Hand oder im Gesicht oder sie machen eine Schmatzbewegung, also immer wieder sogenannte Automatismen. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass das Ganze generalisiert oder von Anfang an generell ist. Und diese Patienten kennen wir so aus Hollywood, die liegen dann auf dem Boden, die zappeln, die werden ganz starr, die sind nicht mehr ansprechbar und die sind danach bewusstlos. Und das ist quasi das Spektrum, von bis gibt es da alles.
Und wie weitreichend dieses Spektrum ganz genau ist, das haben wir euch mal im folgenden Einspieler zusammengefasst.
In Deutschland leben laut Deutscher Epilepsievereinigung etwa 800.000 Menschen mit Epilepsie. Jährlich bekommen rund 40.000 bis 50.000 Menschen die Diagnose gestellt. Häufig tritt die Krankheit bei Kindern und Jugendlichen auf. Etwa 0,5 bis 1% der Kinder in Deutschland sind betroffen. Es ist die häufigste chronische Erkrankung des Zentralnervensystems im Kindesalter. Aber auch im Alter ist man vor Epilepsie nicht geschützt. Menschen über 65 Jahren sind zunehmend betroffen, was auf altersbedingte Risikofaktoren wie Schlaganfälle oder Demenz zurückzuführen ist. Doch Epilepsie ist nicht nur eine medizinische, sondern auch eine soziale Herausforderung. Viele Betroffene haben Probleme im Arbeitsleben und erleiden Einschränkungen in der Lebensqualität. Die Arbeitslosigkeit bei Epilepsie-Patienten liegt in Deutschland zwischen 25 und 50%, je nach Schweregrad der Erkrankung.
Wie behandelt man jetzt so eine Krankheit, die so komplex ist und auch so vielschichtig in ihren Variationen? Generell würde ich jetzt einfach mal drauf tippen, klar, Medikamente können irgendwie helfen.
Genau, also das ist so das Erste, was passiert. Wenn jemand einen epileptischen Anfall erleidet zum ersten Mal, kommt er in der Regel ins Krankenhaus, weil das Umfeld gar nicht weiß, was ist denn jetzt los. In der Notaufnahme wird sich das dann angeschaut, da wird Neurologen hinzugezogen. Und die erste Therapie ist normalerweise, wenn es denn eine Epilepsie ist, die Medikation. Und dann wird ausgetestet, was hilft, welche Medikamente helfen, vielleicht Monotherapien, also nur eine Art Medikament oder eine Kombination. Und je nachdem, wie viele Anfälle so ein Patient hat, dauert es dann auch dementsprechend lange oder kurz, bis man da raus hat, gibt es was, was funktioniert, gibt es eine Kombi, die funktioniert oder nicht.
Und wahrscheinlich auch mit entsprechenden Nebenwirkungen bei manchen Medikamenten, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, genau. Also Medikamente, gerade im Epilepsiebereich, haben häufig viele Nebenwirkungen und je mehr man dann in Kombination nimmt, desto eher werden diese diese Auftrittswahrscheinlichkeit wird dadurch erhöht.
Jetzt habt ihr den Healthy Award 2024 erhalten. Ihr seid Zweitplatzierte geworden. Das ist, finde ich, beachtlich. Silbermedaille ist immer super. Alle sagen, ja, Gold muss man haben. Ich finde, Silber ist auch ganz schön. Jetzt verrat uns genau mal, was macht ihr?
Wir haben den weltweit ersten Hirnschrittmacher entwickelt, der fokale Epilepsien therapieren kann, ohne das Gehirn zu berühren. Sprich, wir haben eine Elektrode entwickelt, die nur unter der Kopfhaut platziert wird, über dem epileptischen Fokus. Und die Besonderheit dabei ist unter anderem auch, dass der Schädel, also der Knochen, der bleibt zu. Wir fassen das Gehirn nicht an. Wir therapieren also von außen durch die Wand.
Herzschrittmacher kennen wir ja mittlerweile alle, ist auch ja gängige Praxis, ne? Wird auch so ganz knapp unter die Haut gesetzt und kann halt in bestimmten Situationen eben diesen Stimulus setzen. Und das kann ich mir jetzt für diese fokalen Epilepsie-Patienten vorstellen, das wird auch an eine bestimmte Region gesetzt, eben genau die, die diese wiederkehrende Bewegung, diesen Reiz, den man dann halt, wie du anfangs beschrieben hast, immer wieder hat, zum Beispiel den linken Arm zucken, man schmatzt oder so. In dieser Nähe dieser Region wird das dann platziert und überwacht mich sozusagen.
Also es wird über EEG zum Beispiel oder über ein MRT ganz genau geschaut, wo ist dieser Fokus. Also bei diesen Patienten bleibt es oft auch nicht nur bei fokalen Anfällen, sondern die generalisieren dann auch. Also da wird dann eben geschaut in einem Langzeit-EEG, wo liegt der Fokus, wie können wir den eingrenzen, finden wir was im MRT, was strukturell darauf hinweist. Und genau über diese Region wird dann dieses Implantat auf dem Schädelknochen platziert. Und von da macht EASY dann zwei Dinge. Einmal gibt es 20 Minuten am Tag, jeden Tag, eine sehr, sehr niedrige Frequenz ab, also quasi eine Ultra-Low Stimulation, die dazu führen soll, dass über die Zeit hinweg das Gehirn seine Plastizität nutzt und diese Stelle, ich sag mal, umbaut, dass dieser Trigger, das auszulösen, nicht mehr so leicht erreicht werden kann.
Also wie so eine Art Grundrauschen, ne?
Genau, also wir versuchen das Gehirn quasi dazu anzuregen, diese Stelle, in der irgendwas falsch verschaltet ist, umzubauen. Und wir wissen ja, dass unser Gehirn super plastisch ist, sonst könnten wir nie lernen. Und genau diesen Effekt nutzen wir da aus. Also dass das Gehirn in der Lage ist, sich umzubauen. Und als zweites haben wir dann außerhalb dieser 20 Minuten am Tag die restlichen Zeit der 24 Stunden quasi noch eine Hochfrequenzstimulation, die dazu führen soll, dass aufkommende Anfälle unterdrückt werden. Quasi wir schreien lauter als dieser Fokus. Wir wollen den unterdrücken. Wir wollen, dass er nicht ausbrechen kann, ja.
Also das eine ist sozusagen die Standby-Kontrolle, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Dieses Grundrauschen, wie ich es vorhin auch kurz bezeichnet habe. Und das andere ist wirklich Prävention. Heißt, wenn sich eben aufgrund bestimmter eruierter Muster da ein Anfall anbahnt, dass euer Schrittmacher da sozusagen intervenieren kann?
Ganz genau. Im Moment ist das noch so. Die Zukunft wird anders aussehen.
Wenn du das schon so sagst, wie sieht die Zukunft dann aus?
Also in Zukunft wollen wir, dass unser System intelligent wird, individuell wird und dann genau das Gehirn beobachtet, die EEG-Linien beobachtet, also was macht die elektrische Aktivität im Gehirn. Und sobald etwas auftaucht, was verdächtig für diesen Patienten aussieht, genau dann agieren wir. Sprich individuelle Medizin und auch wirklich super individualisiert auf diesen Patienten, auf seine Erkrankung mit einem System, was das sehen und erkennen kann.
Nun ist das natürlich schon ein sehr spitzes Thema, auch diese Behandlungsform. Wie bist du auch persönlich überhaupt mit diesem Thema in Berührung gekommen?
Ja, also mein Herz schlägt schon immer für die Medizin und die Medizintechnik. Über Umwege habe ich dann die Präzises entdeckt und es hat mich von vornherein eigentlich gepackt. Also von vornherein fand ich das super spannend, etwas zu tun oder sich mit etwas zu beschäftigen, was wirklich einen Purpose hat. Wo Menschen stark leiden, für die es kaum Hilfe gibt und die auch ganz oft von der Gesellschaft so übersehen werden, weil es doch schon sehr stigmatisierend ist. Und da etwas zu tun, etwas entwickeln und quasi öffentlich bekannt machen zu können, womit man diesen Menschen wirklich das Leben leichter machen kann, das hat mich von vornherein gepackt. Unsere Gründerin, die Dr. Angela Liedler, selbst Ärztin, stand mal per Zufall über Umwege in einem OP, in der sie sich angeschaut hat, wie solche Tiefenhirnstimulationselektroden eingesetzt werden. Die sind so 10, 12 Zentimeter lang und die werden wirklich zweiseitig, also von zwei Seiten sehr tief ins Gehirn implantiert. Und ihr Gedanke war während dieser Operation immer: Das ist so invasiv, können wir das nicht besser? Können wir das nicht leichter?
Also invasiv heißt in dem Moment, wow, der Patient wird in Vollnarkose gesetzt, im Zweifel, ja, wird die ganze Schädeldecke punktuell aufgesägt, dann geht man halt da rein und versucht in den Hirnarealen diese zwei Sensoren, nenne ich sie jetzt einfach mal, zu implantieren, ja, und macht dann wieder, bös gesagt, alles zu und hofft auf Heilung, ne?
Ja, so ähnlich ist es, genau. Das ist also diese Elektroden, die wird man auch nie wieder los. Die sind dann im Gehirn und ihr Gedanke war in dieser ganzen Zeit, weil es nicht fokussierter machen, individueller machen und vor allem weniger invasiv, ohne dass wir das Gehirn anfassen. Und so ist sie mit dieser Idee losgegangen und hat versucht, darauf basierend eine technische Lösung zu finden. Und das hat auch ganz gut geklappt dann, 7 Jahre später.
Was kriegt ihr so für Feedback von AnwenderInnen, aber auch vielleicht auch von Ärzten, die das schon zum Beispiel ja, implantieren bzw. minimalinvasiv bei Patienten anwenden?
Eigentlich super emotionales Feedback, muss ich sagen. Also ich hatte erst vor ein paar Minuten ein Gespräch mit der Schwester eines Patienten und für sie ist das quasi eine neue Hoffnung. Für sie ist das quasi eine neue Möglichkeit, wirklich ein normales Leben zu führen oder ein normaleres Leben zu führen, und zwar bei Patienten, die sonst eigentlich zu Hause bleiben, die sonst in ihrem Zimmer bleiben und nicht rausgehen möchten. Und für die ändert sich sehr, sehr viel, wenn wir mit Easy da eben helfen können. Und diese Patienten sind oft verzweifelt und mit Easy, wenn es dann besser wird durch Easy, super emotional und super freudig und gewinnen dann auch Lebensenergie zurück und Lebensqualität. Und das ist auch so einer unserer wichtigsten Punkte. Ich hatte auch davor schon mal mit einem Patienten gesprochen, auch heute zufällig, aber der hat gesagt, sein Unfall sagt ihm immer wieder, er soll mal langsam machen, weil er so vor Energie sprudelt jetzt. Und er freut sich einfach für ihn. Es ist wie ein Neustart.
Und was kriegt ihr für Feedback aus dem Gesundheitssektor, aus dem Gesundheitsmarkt? Denn da sind ja auch ganz viele Akteurinnen und Akteure daran beteiligt mit vielen unterschiedlichen Interessen.
Also wir finden tatsächlich offene Türen. Also wenn wir in andere Märkte gehen und da mit Ärzten oder auch Distributoren sprechen, die das Ganze vertreiben möchten, die sind da super interessiert daran, weil die den Need in ihrem Markt sehen, weil sie oft keine andere Lösung mehr haben, die sie ihren Patienten anbieten können. Und die sagen dann auch so Sachen wie, ja, wann können wir denn jetzt anfangen? Wie lang dauert denn das jetzt hier mit dieser Zulassung in diesem Land oder diese Registrierung in diesem Land? Ich möchte jetzt anfangen. Ich habe Patienten, ich möchte jetzt anfangen. Also es ist tatsächlich sehr proaktiv auch von anderen Märkten.
Wenn du das jetzt einmal vergleichst, ist Deutschland da strenger reglementiert als andere Länder oder ist es umgekehrt?
Ich glaube, Deutschland ist schon top in der Regulierung. Deswegen hilft es uns ja auch total in den anderen Ländern, wenn wir das deutsche CE-Markt, die deutsche Zulassung haben. Da können wir sehr, sehr viel übernehmen in anderen Märkten für die Zulassung und das dann eben beschleunigen. Und in europäischen Ländern ist es ganz oft einfach auch nur noch eine Produktregistrierung, also mehr ein bürokratischer Akt. Dadurch, dass wir ja auf EU-Level zertifiziert sind, also unter MDR, so heißt das neue Gesetz, dementsprechend haben wir da gar nicht mehr diese großen, langen Prozeduren in anderen EU-Ländern.
Lass uns mal von der Regulatorik zurück zu eurer Lösung kommen. Du hast vorhin angedeutet, ja, dieser Schrittmacher, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, ist sozusagen der erste Step. Da kommt noch mehr.
Ja.
Technologie, nehme ich jetzt mal an, wird da auch eine Rolle spielen bei euch dann zukünftig.
Ja, absolut. Also bei uns wird sowohl die Hardware sich deutlich verändern. Also in ein paar Jahren wird das System, es wird kleiner werden. Es wird noch individueller für den Patient sein. Wir werden viel an der Batterie arbeiten. Da sind wir schon ganz tief im Thema. Und KI ist natürlich auch so ein großes Thema. Haben wir auch auf der Award Night oft besprochen. Und wie können wir da mit künstlicher Intelligenz eine klügere Medizin machen, eine smartere Medizin? Genau da arbeiten wir schon mit Hochtouren dran.
Und was erhofft ihr euch dann von KI zum Beispiel?
Wir erhoffen uns davon, dass wir wirklich ein super smartes System dahingehend entwickeln, dass wir nicht mehr 24/7 stimulieren müssen und dann halt auch Batterie nutzen müssen, in Anführungsstrichen, zu Zeiten, wo wir es vielleicht gar nicht bräuchten, sondern wirklich dann nur zu stimulieren, wenn das sein muss. Und dieses zu erkennen, wann genau muss ich denn stimulieren und wann nicht, da hilft uns die KI und da sind wir sehr sicher, dass wir damit zum Ziel kommen werden, ja.
Da helfen euch wahrscheinlich dann auch diese ganzen Daten, die ihr sammelt, um sozusagen standardisierte Muster abzuleiten und da dann auch wiederum um euch mit neuen Therapieformen für euren Schrittmacher zu beschäftigen?
Genau, also wir schauen uns wirklich sehr, sehr viele EEG-Daten an und wir haben dafür extra also Neurowissenschaftler, KI-Experten, die sich nur damit beschäftigen, zu verstehen, wo erkennt man im EEG gerade, dass etwas passiert und wie müssten wir jetzt agieren und das der KI beizubringen.
Jetzt reden wir ja über Medizintechnik und unser Gesundheitssystem. Wenn du jetzt mal ein paar Jahre in die Zukunft schauen müsstest, 2050, da wird es euch wahrscheinlich immer noch geben, wenn wir jetzt einfach mal positiv gestimmt sind. Wie sieht dann unsere Gesundheitsversorgung aus? Was würdest du dir wünschen?
Also ich habe einen medizintechnischen Hintergrund, also ich bin eigentlich Ingenieurin und habe dementsprechend auch schon sehr an dieser Zukunft studiert und auch teilweise Forschungsarbeiten gemacht. Und ich glaube da sehr an diese individuelle Medizin, dass wir in 2050 nicht mehr One Fits All haben in den meisten Bereichen, sondern dass wir wirklich dann individualisierte Therapien genau auf diese Patienten zugeschnitten haben. So wie bei unserem Produkt, dass Easy dann genau weiß, wann muss ich jetzt bei diesem Patienten stimulieren und wann muss ich nicht stimulieren oder bei einer anderen Indikation, wann muss ich etwas tun, wann muss ich es nicht tun.
Eine ganz schöne Zukunftsvision von dir, Alisa Öhrström von Precesis. Ihr habt den zweiten Platz beim Healthy Award 2024 mit eurer minimalinvasiven Hilfe für Epilepsie-Patientinnen gemacht. Ganz lieben Dank fürs Gespräch dir.
Dankeschön, ebenso, danke.
Und wenn ihr mehr zur Healthy-Initiative, dem Award und den Gewinnerunternehmen wissen wollt, dann schaut einfach mal vorbei auf www.healthy.de.
The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.